Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm, wie es kommt, dass in Russland wieder Autos der Marke Citroën vom Band rollen, obwohl sich die Konzernmutter Stellantis vor 2 Jahren schon aus Russland zurückgezogen hat. Und gibt es einen neuen Kronzeugen im Wirecard-Prozess? Zu beiden Themen gleich mehr. Zum Start aber: der Tarifkonflikt zwischen der Lufthansa und dem von Verdi vertretenen Bodenpersonal ist beigelegt. Es gab eine Schlichtung. Aber was genau vereinbart wurde, weiß man das jetzt? Die Frage geht an den Korrespondenten Mischa Erhardt.
Nein, was genau vereinbart worden ist, das weiß man nicht. Gestern Abend wurde erstmal nur die Einigung bekannt gegeben. Beide Seiten beraten jetzt in getrennten Sitzungen. Dann will man sich gemeinsam zusammensetzen. Es geht da um Details, die dann in ein Eckpunktepapier fließen sollen. Und die Ergebnisse, die sollen am Nachmittag dann erst kommen. Das Eckpunktepapier ist dann die Basis zur Schaffung eines endgültigen Tarifvertrages auf Grundlage der Schlichtungsempfehlung von Bodo Ramelow, dem Ministerpräsidenten von Thüringen, Partei Die Linke, und Frank-Jürgen Weise, dem Ex-Chef der Bundesagentur für Arbeit. Was bereits bekannt ist bis jetzt, das ist, dass es überproportionale Gehaltssteigerungen für untere und mittlere Lohngruppen geben soll. Das wurde gestern Abend so gesagt. Und auch, dass die Laufzeit 24 Monate beträgt. Aber für den Rest, für restliche Details, müssen wir uns noch gedulden.
Wo lagen denn die Hauptkonfliktpunkte vorher?
Also es war ein, haben alle Seiten gesagt, sehr herausfordernder Prozess. Die Ausgangslage war relativ weit auseinander. Die Gewerkschaft hat 12,5% mehr Lohn gefordert bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Sie haben natürlich die Inflation als Argument angeführt, aber auch die Tatsache, dass die Lufthansa wieder Rekordgewinne einfliegt nach den Krisen, die sie durchlaufen hat. Die Lufthansa auf der anderen Seite hat gesagt, dass sie darauf schauen muss, dass viele Investitionen kommen werden müssen, auch durch die Transformation. Also Investitionen in neue Flugzeuge und so weiter. Und dass deswegen der Konzern das Geld zusammenhalten müsse. Die Lufthansa hatte 10% bei 28 Monaten Laufzeit geboten. Also da sind die Vorstellungen weit auseinander gewesen. Ministerpräsident Bodo Ramelow hat das deutlich gemacht. Er hat gesagt, dass während dieses Prozesses der Schlichtung zu Beginn sehr, sehr viele Konfliktpunkte da waren. Die hat man dann aber mehr und mehr abgeräumt, bis dann quasi am Schluss ein weißes Blatt blieb, bei dem man sagen konnte, sehen die, wir haben alle großen Probleme abgeräumt und jetzt kann man doch zu einer Einigung kommen, und die ist dann eben auch gestern bekannt gegeben worden und wird dann eben heute in Details dann auch vorgestellt werden.
Nun ist oder war der Tarifkonflikt mit dem Bodenpersonal nicht der einzige im Lufthansa-Konzern. Wo muss denn weiter verhandelt werden und wo wird dann auch eventuell weiter die Arbeit niedergelegt?
Also aktuell haben wir ein Beispiel. Bei Austrian, einer Lufthansa-Tochter, wird heute gestreikt. 400 Flüge fallen aus, 50.000 Passagiere sind betroffen. Warum? Weil die zur Kollegen der Marke Lufthansa aufschließen wollen mit ihren Gehältern und den Vergütungen. Und damit ist ein Problem genannt. Wir haben unterschiedliche Töchter in dem Konzern. Wir haben auch unterschiedliche Berufsfelder und Beschäftigtengruppen. Und das weckt natürlich Begehrlichkeiten gegenseitig. Wir haben dann noch den Kabinenpersonal der UFO, den Tarifkonflikt. Das ist einer der größeren. Und bei dem Ferienflieger Discover, da geht es auch um Tarifverträge, die überhaupt erst geschaffen werden sollten. Also es gibt nach dem Bodenpersonal die Kabinenbeschäftigten, da könnte eine Lösung auch gefunden werden. Dann könnte es etwas ruhiger werden, aber Konflikte werden bleiben in dem Konzern.
Vielen Dank, Mischa Erhardt. War das Einigung also bei der Lufthansa und dem Bodenpersonal, das heißt keine Streiks vor Ostern, aber es gibt noch einige Konfliktpunkte im Konzern. Wie kommt das alles an der Börse an? Die Frage geht an die Börsenberichterstatterin Claudia Werle.
Ja, und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Chris-Oliver Schickentanz von der Capitell AG. Herr Schickentanz, wenn es in einem einzigen Unternehmen so viele verschiedene Baustellen, so viele verschiedene Tarifauseinandersetzungen gibt, liegt das möglicherweise auch, ja, ich sag mal, an der innerbetrieblichen Kultur?
Ich glaube, es liegt vor allen Dingen an der Historie der Lufthansa. Zum einen hatten wir mit der Corona-Pandemie natürlich eine Krise, die Lufthansa fast vor Existenz bedrohliche Situation gestellt hat. Zum anderen hat die Lufthansa in der Vergangenheit aber sehr, sehr aggressiv akquiriert. Dadurch haben wir jetzt eben sehr viele Tochtergesellschaften, die unter dem Lufthansa-Konzern gebündelt sind. Und in so einem komplizierten Konstrukt, da können natürlich immer mal Begehrlichkeiten entstehen. Mischa Erhardt hat das ja in seinem Beitrag auch schon erwähnt. Und ich glaube, das führt dazu, dass die Lufthansa eben eine der exponiertesten DAX-Konzerne bei Streiks ist.
streiken dürfen. Das ist ein ganz hohes Gut in Deutschland, das ist ein Grundrecht und davon auch ganz abgesehen, die Tarifpartnerschaft spielt eine sehr große Rolle und weder Arbeitgeber noch die Gewerkschaftsseite wollen an diesem Modell rütteln. Trotzdem im Moment hat man ja den Eindruck, es wird an ganz vielen verschiedenen Ecken und Enden gestreikt. Was ist da los?
Ja, ich glaube, wir sehen zum einen, dass der Fachkräftemangel, aber auch die demografische Entwicklung dazu führt, dass der Wert von Arbeit wieder stärker in die Waagschale geworfen werden kann von den Gewerkschaften. Zum zweiten haben wir ja mittlerweile fast so eine Art Überbietungswettstreit bei den Gewerkschaften, sicherlich auch, um wieder mehr Mitglieder zu werben. Zum dritten haben wir natürlich mit der stark gestiegenen Inflation auch einen externen Auslöser, der dazu führt, dass die Beschäftigten gerade in den unteren Gehaltsgruppen die deutlich gestiegenen Lebenshaltungskosten spüren und dementsprechend auch deutlichere Gehaltssteigerungen brauchen als in der Vergangenheit. Und zum vierten darf man eines nicht vergessen, die Streikkassen der Gewerkschaften sind wieder gut gefüllt. Das heißt, der Kampfeswille ist wieder zurück, denn die Streikkassen speisen sich üblicherweise aus Anleiheportfolios. Da war lange Zeit mehr oder minder mau die Situation, weil die Zinsen so niedrig waren. Mit den deutlich gestiegenen Zinsen sind jetzt aber die Streikkassen natürlich auch deutlich gewachsen.
Streiks, das bedeutet für die Lufthansa Einnahmeausfälle. Wie groß ist der Imageschaden für die Fluggesellschaft?
Ich glaube, bei der Lufthansa ist der Image-Schaden tatsächlich noch im Rahmen. Warum? Weil, glaube ich, die Fluggäste begriffen haben, dass es hier eben tatsächlich Interessen innerhalb des Konzerns gibt, die da sind. Und wir haben natürlich bei der Lufthansa, anders als zum Beispiel bei der Deutschen Bahn, immer die Möglichkeit, auch noch auszuweichen, auf einen der Wettbewerber zu gehen. Ich glaube, das Einzige, was man feststellen kann, ist, dass während dieser Tarifkonflikt jetzt angehalten hat, natürlich viele Passagiere wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen dann lieber mit einer anderen Airline geflogen sind als mit der Lufthansa. Das wird aber aus meiner Sicht keinen dauerhaften Schaden für die Lufthansa bedeuten.
Streiks bei der Bahn oder bei einer Fluggesellschaft bekommen viele Verbraucher ja direkt zu spüren. Gesamtwirtschaftlich gesehen sind das aber eher kleine Bereiche. Jetzt stehen Tarifverhandlungen im Baugewerbe an, in der Chemiebranche, im Herbst dann in der Metall- und in der Elektroindustrie. Wie sehr kommen jetzt die großen Gewerkschaften, die jetzt verhandeln, unter Zugzwang?
Naja, eins ist klar, wenn ich jetzt sehr plakative Tarifabschlüsse deutlich im zweistelligen Prozentbereich bei den Gehaltssteigerungen habe, dann wächst natürlich der Druck auch auf die ganz großen Gewerkschaften. Und selbst wenn wir das nicht unmittelbar spüren, werden wir es natürlich mittelbar spüren. Wenn wir in der Bauindustrie deutliche Lohnsteigerungen sehen, wird das dazu führen, dass die Baukosten noch weiter steigen werden und dass dementsprechend der Traum vom Eigenheim auch entsprechend teurer wird. Bei der Metallindustrie könnte es dazu führen, dass einfach der Liefertermin für mein Auto nach hinten verschoben wird.
Sagt Chris-Oliver Schickentanz von der Capitell AG.
Ja, vielen Dank auch von dieser Stelle. Heute, Claudia Berle, ist der letzte Handelstag in dieser Woche. Morgen an Karfreitag wird in Deutschland, aber auch an vielen anderen Finanzmärkten nicht gehandelt. Der DAX heute mit neuem Rekordhoch.
Es fehlt nicht mehr viel. Der DAX aktuell bei 18.477 Punkten. Wenn es jetzt zu einer deutlichen Korrektur kommen würde, es wäre keine große Überraschung. Sie sagen es ja, es ist der letzte Handelstag der Woche. Morgen Feiertag, am Karfreitag, am Ostermontag wird zumindest auch hier in Deutschland nicht gehandelt. Es geht dann erst am Dienstag wieder los.
Weit über die USA hinaus sind Erschrecken und Bestürzung groß über den Brückeneinsturz in Baltimore. Die Todesopfer und dieser ganze erschreckende Hergang stehen natürlich im Mittelpunkt. Aber es gibt auch Befürchtungen, dass es über den Einsturz zu gravierenden Lieferengpässen kommen könnte, auch bei deutschen Autoherstellern. Aber da gab es wohl Entwarnung.
In ganz unterschiedlicher Art und Weise davon betroffen. BMW hat erklärt, dass der Brückeneinsturz keine Folgen für die Materialversorgung habe. Bei Mercedes-Benz sieht das ein bisschen anders aus, denn das Terminal liegt hinter der Brücke und sei also vom Schiffsverkehr abgeschnitten. Man stehe im Moment in engem Austausch mit den Logistikdienstleistern.
Nochmal Mercedes, der Autobauer muss nach einem Urteil des OLG Stuttgart unter Umständen Schadenersatz zahlen, wegen des Einbaus unzulässiger Abschalteinrichtungen in bestimmten Dieselmodellen. Da gab es ein Urteil auf eine Musterfeststellung. Davon profitieren direkt wohl nur knapp 3.000 Klagende. Dennoch gab es Reaktionen am Kurs.
Aktien von Mercedes-Benz sind heute 0,6% im Plus. Ob es dazu kommen wird, das ist noch offen. Das muss wirklich erst nochmal abgeklärt werden.
Die Deutsche Post lässt ihre Briefe nicht mehr fliegen. Der Brieftransport per Flugzeug ist Geschichte mit dem heutigen Tag. Gab es darauf Reaktionen?
Postaktien deutlich im Minus. Hintergrund der Geschichte. Die Post will einfach Kosten senken. Da spielt auch die Klimabilanz eine Rolle. Und der Briefverkehr hat längst nicht mehr die Rolle wie noch vor 50, 60 Jahren.
Machen wir das Bild komplett mit Euro, dem Anleihemarkt und dem Goldpreis.
Der Euro 1,0788 $, die Umlaufrendite von 2,39 auf 2,37% gesunken und die Feinunze Gold kostet 2.208,31 $.
Claudia Wehrle war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Der März ist für den Arbeitsmarkt üblicherweise ein Monat, an dem es viele Neueinstellungen gibt. Das nennt man dann Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt. Wenn die ausbleibt oder wenig spürbar ist, dann ist das ein Zeichen für eine schwächelnde Beschäftigungslage. Und so ist das nach den Daten der Nürnberger Bundesagentur in diesem März. Birgit Habrath berichtet.
Trotz weniger Arbeitslosen im März, Andrea Nahles, die Chefin der Nürnberger Behörde, ist besorgt.
Es ist eine schleichende Bewegung, die wir beobachten. Die Richtung stimmt einfach nicht.
Nahles hat da die letzten Monate im Blick. Die Konjunkturkrise ist auf dem Arbeitsmarkt inzwischen angekommen. Zwar werden nicht reihenweise Kündigungen ausgesprochen, aber es läuft nicht mehr rund auf dem Arbeitsmarkt. Auch im März nicht. Auf 2.769.000 Arbeitslose kommt die neueste Statistik der Bundesagentur. Das sind zwar 45.000 weniger als noch im Februar, aber weitaus mehr als noch im März 2023. Die Arbeitslosenquote sinkt leicht auf 6%. Die übliche Belebung zum Frühjahr auf dem Arbeitsmarkt fällt dieses Jahr schwächer aus. Die Zahl der Beschäftigten steigt, aber eher verhalten im Vergleich. Die Zahl der offenen Stellen geht zurück.
Für Arbeitslose ist es derzeit so schwierig wie selten zuvor, eine neue Beschäftigung zu finden. Gleichzeitig nimmt das Risiko, den Job zu verlieren, schleichend zu. Auch wenn es im langjährigen Vergleich immer noch niedrig ist.
Und der digitale und klimaschonende Umbau der Wirtschaft kommt ja gerade erst in Gang. Die Bundesagentur will die Folgen rechtzeitig auffangen, also die Firmen und die Beschäftigten betreuen, wenn die Kündigung noch nicht ausgesprochen ist. Arbeitsmarktdrehscheibe nennt Nahles das.
Also wenn wir rechtzeitig von einem Unternehmen erfahren, dass sie Personal abbauen müssen, dann können wir in derselben Region oft Arbeitgeber finden, die händeringend Personal suchen. Und wir versuchen, die zusammenzubringen und versuchen dadurch, Kunden Arbeitslosigkeit und auch Transfergesellschaften zu vermeiden.
Das alles setzt aber voraus, dass sowohl die Firmen als auch die noch Beschäftigten bereit sind zur Weiterbildung. Es gibt inzwischen viele Mittel, die der Gesetzgeber geschaffen hat, um die Weiterbildung zu fördern. Ein neues Instrument ist ab April das Qualifizierungsgeld. Die Agenturen übernehmen Teile des Lohnes, der in Zeiten der Weiterbildung anfällt. Mit ähnlichen Projekten haben die Agenturen schon Erfolge erzielt, vor allem dort, wo Personal dringend gesucht wird.
Ein Drittel der Eintritte, die wir in dem Bereich haben, gehen in den Pflegebereich. Dadurch leisten wir schon jetzt einen spürbaren Beitrag zur Fachkräftesicherung. Jede achte angehende Pflegefachkraft, die im letzten Jahr in die Ausbildung gegangen ist, wurde durch die BA im Rahmen der beruflichen Weiterbildung gefördert.
Schwieriger wird es, wenn die Menschen schon länger ohne Job sind. Die tun sich gerade besonders schwer, vermittelt zu werden. Viele haben keinen Berufsabschluss. Mit entsprechenden Kursen können die Agenturen diese Lücke im Lebenslauf schließen. 60% derer, die sich darauf einlassen, sind dann langfristig beschäftigt.
Wir wissen, dass diese Maßnahmen ja auch finanziell erstmal eine Investition sind, dass es auch Geld kostet. Aber man sieht eben an dieser Verbleibquote, dass es sich eben auch auszahlt. Nicht nur individuell, sondern insgesamt auch finanziell.
Das Interesse sowohl bei Firmen als auch bei Betroffenen für Weiterbildung ist gestiegen in letzter Zeit. Aber es ist durchaus noch Luft nach oben. Die Chefin der Bundesagentur würde sich hier noch mehr Bereitschaft wünschen. Das könnte dem Arbeitsmarkt helfen. Die nächsten Zahlen verkündet die Agentur Ende April. Der Wunsch von Andrea Nahles erst einmal.
Schöne Ostern.
Und so endet der Bericht von Birgit Habrath. Seit mehr als einem Jahr läuft der Strafprozess um die milliardenschwere Pleite des ehemaligen Finanzkonzerns und DAX-Mitglieds Wirecard. Angeklagt ist der frühere Firmenchef. Sein zweiter Mann ist bekanntermaßen flüchtig. Dann gibt es einen, der für die Geschäfte in Dubai zuständig war. Er gilt als Kronzeuge der Staatsanwaltschaft. Und weiter gibt es den als Chefbuchhalter bezeichneten Angeklagten, der bislang die Aussage verweigert hat. Der könnte nun aber seine Meinung geändert haben. Gestern hat das Gericht bereits einen möglichen Strafrahmen im Falle eines Geständnisses benannt. Ob das zum Reden ermuntert hat, Michael Watzke berichtet.
Stefan von Erfa hat heute geredet, aber nur vor dem Gerichtssaal, im Gespräch mit seiner Familie. Im Gerichtssaal dagegen schwieg der angeklagte Ex-Chefbuchhalter von Wirecard weiterhin. Sein Bruder, Rechtsanwalt Hubertus von Erfa, wies Presseanfragen zurück. Noch werde sich der Angeklagte weder öffentlich noch vor Gericht äußern. Dabei hatte Richter Markus Födisch im Wirecard-Verfahren jüngst Druck gemacht. Wenn Stefan von Erfa, Zitat, Pluspunkte im Falle einer Verurteilung sammeln wolle, also ein milderes Urteil erhoffe, dann bleibe ihm nur noch eine begrenzte Zeit für ein Geständnis. Jetzt sei der richtige Zeitpunkt, so der Richter. Aber von Erfa schweigt vorerst und fixiert im Gerichtssaal die schräg vor ihm sitzenden mitangeklagten Ex-Geschäftspartner Oliver Bellenhaus und Markus Braun. Vor allem letzterer, der frühere Wirecard-Chef, muss ein Geständnis seines damaligen Zahlenkontrolleurs fürchten. Von Erfa hatte Einblick in alle Geschäftsvorgänge. Sollte er die Aussagen des Kronzeugen Oliver Bellenhaus bestätigen, nämlich dass alle drei zusammen mit dem flüchtigen Jan Marschalek als kriminelle Bande handelten, dann wird es endgültig einsam um Markus Braun. Schon jetzt schwinden die Hoffnungen des Österreichers. Seine Version des Wirecard-Niedergangs könnte das Gericht überzeugen. Braun stellt sich als Opfer seiner früheren Geschäftspartner dar. Er sei von ihnen betrogen worden. Wirecard habe mit dem Drittpartnergeschäft in Asien und Nahost hohe Gewinne erzielt. Die 1,9 Milliarden Euro auf einem Konto auf den Philippinen hätten tatsächlich existiert. Aber das Wirecard-Geld sei ohne Brauns Wissen von Oliver Bellenhaus veruntreut worden, dem ehemaligen Leiter der Wirecard-Niederlassung in Dubai. Bellenhaus dagegen bezeichnet Braun als Kopf der Bande, zu der auch er selbst, Jan Marschalek und von Erfa gehört hätten. Die vier hätten das Drittpartnergeschäft erfunden, um Investoren und Aktionäre zu täuschen und sich selbst zu bereichern. Von Erfa könnte also das Zünglein an der Waage spielen. Ein Geständnis des Wirecard-Chefbuchhalters würde den Strafprozess voraussichtlich deutlich verkürzen. Heute ist der 112. Prozesstag. Das Verfahren läuft seit Dezember 22. Schon jetzt sind Zeugen bis Februar 2025 geladen. Das alles kostet viel Geld und bindet Ressourcen der Münchner Justiz. Auch deshalb lud Richter Markus Födisch den Angeklagten von Erfa und seine Anwälte letzten Freitag diskret zum Verständigungsgespräch. Bei dem Termin hinter verschlossenen Türen erörterten Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidiger von Erfas Position in dem Verfahren. Der 49-Jährige ist der einzige der drei Angeklagten, der während des Prozesses nicht in Untersuchungshaft saß. Mittlerweile ist auch Oliver Bellenhaus auf freiem Fuß, weil er mit der Justiz kooperiert. Von Erfa könnte sich das möglicherweise auch vorstellen, lässt Richter Markus Födisch durchblicken. Allerdings seien seine Forderungen, Zitat, illusorisch. Von Erfa scheint eine Bewährungsstrafe erreichen zu wollen. Damit müsste er nicht ins Gefängnis. Der Richter dagegen machte deutlich, dass der Angeklagte im Falle eines umfassenden Geständnisses höchstens darauf hoffen könne, mit einer Haftstrafe im einstelligen Bereich davon zu kommen. Das bedeutet, von Erfa könnte ohne Geständnis im Falle seiner Verurteilung eine Gefängnisstrafe von mehr als 10 Jahren erhalten. Die Chancen für einen Freispruch stehen schlecht. In den nächsten Wochen sollen weitere Verständigungsgespräche stattfinden.
Der Bericht von Michael Watzke. In Russland rollen wieder Autos der Marke Citroën vom Band. Dabei hatte sich der Mutterkonzern Stellantis bereits vor 2 Jahren vom russischen Markt zurückgezogen. Dass es aber dennoch wieder neue Citroëns in Putins Reich gibt, das gelingt mit Hilfe Chinas. Chinesische Hilfe macht die Produktion in Russland möglich. Jürgen Buch berichtet.
Der russische Autokonzern Automotive Technologies will auf seiner Internetseite schon mal Käufer für einen Citroën aus russischer Herstellung begeistern, nämlich das Mittelklasse-Modell C5 Aircross. Dabei hatte das Joint Venture PMSA, das diese Wagen in Russland produzierte, schon im Frühjahr 2020 den russischen Markt aufgegeben, also bald nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine. Der russische Sender NTV berichtet nun: Heute kommt vom russischen Automarkt eine Nachricht, die unglaublich klingt. In Russland hat die Produktion des Citroën C5 Aircross begonnen, also tatsächlich wieder die Produktion einer europäischen Marke. Offiziell heißt es, dass das durch die Zusammenarbeit mit einem östlichen Partner möglich geworden ist. Der östliche Partner ist offenbar der chinesische Automobilkonzern Dongfeng, schreibt die Agentur Reuters. Das chinesische Unternehmen arbeitet mit dem Autoriesen Stellantis zusammen, zu dem auch Citroën gehört. Dongfeng verkauft Autos dieser und anderer Marken von Stellantis in China. Von dort wurden gut 40 Bausätze des Citroën-Modells nach Russland geliefert, berichtet die russische Agentur TASS. Produziert werden die Autos nun in der zentralrussischen Region Kaluga in einer Fabrik, die bis zum Frühling 2022 von dem Joint Venture PSMA genutzt wurde. Dort waren französische und japanische Modelle gebaut worden. Bis Dezember 2023 standen die Bänder dort still, weil sich PSMA zurückgezogen hatte. Der Gouverneur der Region Kaluga, Wladislav Schapscha, hatte zuletzt auf einem Wirtschaftsforum in St. Petersburg angekündigt, dass sich in den Produktionsstandorten seines Gebiets bald etwas tun könnte. Das ist ein sehr schwerer und komplexer Prozess. Ich werde aus nachvollziehbaren Gründen nicht sagen, um welche Unternehmen es geht. Manche bereiten sich darauf vor, ihre Produktion in unserer Region bald wieder aufzunehmen. Von der Rückkehr eines ausländischen Produzenten kann zwar jetzt keine Rede sein, aber der Gouverneur hat nun auf seinem Telegram-Kanal ein kurzes Video veröffentlicht, in dem einer der rund 120 Werksarbeiter auftritt, die in der Fabrik beschäftigt sind. Wir sind sehr froh, dass wir mit der Produktion von Autos begonnen haben und die Produktion ist ziemlich in Schwung gekommen. Solche wunderbaren Autos kommen von unserem Fließband und gebe Gott, dass es immer mehr werden. Pavel Bezrutschenko, der Entwicklungsdirektor des russischen Unternehmens Automotive Technologies, erklärte, man habe einen dornigen Weg überwunden. Die rund 1700 Teile, aus denen das Auto besteht, würden von verschiedenen Orten angeliefert, einige davon aus russischer Produktion, etwa Reifen und Batterien. Der Verkauf des neuen Wagens soll Mitte Mai starten. Nach Unternehmensangaben soll er umgerechnet etwa 43.000 Euro kosten. In welcher Stückzahl der russische Citroën vom Band rollen soll, ist unklar. Das Werk hat aber eine jährliche Kapazität von gut 100.000 Fahrzeugen, so das Unternehmen. Der Konzern Stellantis hat erklärt, er habe Ende 2023 die Kontrolle über seine stillstehende Fabrik in Kaluga verloren. Inwiefern die Weitergabe von Citroën-Bausätzen aus China nach Russland die Zusammenarbeit mit dem chinesischen Partner Longfeng beeinflussen könnte, geht aus der Stellungnahme nicht hervor.
Jürgen Buch war das zur Presseschau. Kommentiert wird die Frühjahrsprognose der Wirtschaftsforschungsinstitute. Statt um 1,3%, wie noch im Herbst angenommen, wird die Wirtschaft in Deutschland in diesem Jahr nur noch um 0,1% wachsen.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt dazu: Die erschreckend niedrige Zahl sieht schlimmer aus, als sie ist. Dahinter steht die Erwartung, dass die Konjunktur im Laufe des Jahres moderat Schwung gewinnen und das wirtschaftlich dunkle Winterhalbjahr hinter sich lassen wird. Die konjunkturelle Tonlage ändere sich von Moll auf Dur, heißt es von den Instituten. Man wird sehen. Einiges spricht für eine leicht aufgehellte konjunkturelle Grundstimmung. Doch die Skepsis bleibt, ob die Verbraucher trotz höherer Löhne tatsächlich schon bereit sind, den Inflationsschock hinter sich zu lassen und wieder mehr zu konsumieren. Trotz dieser Zweifel ist das der zuversichtlichere Teil des Ausblicks. Die Neue Osnabrücker Zeitung fragt sich: Sollte der Staat mit irrsinnig viel Steuergeld einzelne Unternehmen retten oder anlocken, wie es Habeck macht? Oder sollte es der Staat grundsätzlich allen Unternehmen erleichtern, Gewinne zu machen durch weniger Bürokratie und weniger Abgabenlast? So wünscht es Lindner. Der Richtungsstreit lähmt das Land viel stärker als die Schuldenbremse. Doch allen Beteuerungen der Koalitionspartner zum Trotz, jetzt wirklich etwas für die Wirtschaft zu tun, ist kein Ausweg in Sicht. Und wo sich die Streithähne mal einig sind, wie beim Wachstumschancengesetz, da grätscht die CDU dazwischen, bremst und blockiert. Noch ist Deutschland ein starkes Land. Die Politik muss aber mehr tun, damit das so bleibt. Die Vorstände der Deutschen Bank müssen im Vergleich zu wichtigen Wettbewerbern künftig besser abschneiden, um ihren vollen Bonus zu erhalten. Das Handelsblatt aus Düsseldorf kritisiert: zu komplex, zu intransparent, zu hoch. Bei Investoren hat die Vergütungspraxis der Deutschen Bank schon lange einen schlechten Ruf. Und das Ergebnis gibt den Kritikern recht. Obwohl die Deutsche Bank bei Größe, Börsenwert oder Ertragsstärke längst nicht mehr zur internationalen Spitzenklasse zählt, sind die Gehälter nach wie vor fürstlich, insbesondere im Vorstand. Dass der Aufsichtsrat die Regel nun reformieren will, ist deshalb ein wichtiger Schritt.
Mit der Presseschau geht Wirtschaft am Mittag zu Ende, gleich nach den Nachrichten. Deutschland heute mit Sonja Meschkat am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Tag.